Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 5. September und auch der Podcast von Backstage Classical ist zurück aus der Sommerpause mit einem Gespräch, auf das ich mich den ganzen Sommer gefreut habe. Es hat eine schöne und eine nicht ganz so schöne Vorgeschichte. Irgendwann schrieb mich der von mir sehr verehrte Sänger Johannes Martin Krenzle an und fragte, ob ich nicht einen Kontakt zu einem Label hätte, denn er würde gerne die Winterreise aufnehmen. Das war der schöne Teil der Mail, der nicht so schöne war. Bei ihm wurde erneut Leukämie festgestellt und er musste sich einer Stammzellentherapie unterziehen. Die ist für den, der die neuen Stammzellen bekommt, nicht ganz ungefährlich. Und er wollte unbedingt noch diesen Schubert-Liederzyklus aufnehmen. Die Stammzellentherapie hat inzwischen angeschlagen. Herr Krenzle ist zurück und wie mit einer großartigen Saide bei den Salzburger Festspielen. Und jetzt ist auch bei Hänsler Klassik die Winterreise erschienen. Und hört mal rein, sie ist wirklich ergreifend.
Der du so lustig rauschtest, du heller, wilder Fluss, wie still bist du geworden, gibst keinen Scheidegruß. Mit harter, starrer Rinde.
Und ich freue mich, dass ihr jetzt am Telefon ist. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Krenzle.
Guten Morgen, Herr Brüggemann.
Erst einmal die wichtigste Frage von allen. Wie geht es Ihnen?
Also es geht mir den Umständen entsprechend sehr gut, überraschenderweise muss man sagen, ich war ja schwer krank und wurde im Januar stammzelltransplantiert, was eine ganz große Einschnitt ist. Also es ist, um es ganz kurz zu sagen, das eigene Blut wird mit Chemotherapien völlig zerstört und ein neues Blut wird eingesetzt in den Körper. Das heißt, es ist eine Grundveränderung des gesamten Körpers und des gesamten Systems. Und das hatte ich jetzt schon zum zweiten Mal in meinem Leben, vor 10 Jahren auch schon. Und dass ich jetzt schon nach 7 Monaten, ist das jetzt her, erstmal nicht nur ein ganz normales Leben führen kann wieder, sondern sogar auch singenderweise zurückkommen konnte, ist eigentlich fast ein Wunder auch für die Ärzteschaft.
Sie haben mir vor kurzem geschrieben, Mensch, Saide in Salzburg werde ich wahrscheinlich machen. Ich hatte da Sommerurlaub, aber ich habe dann die Kritiken gelesen und habe gedacht, Mensch, das hat mir in den Hintern gebissen, dass ich nicht gekommen bin. Das muss ja eine gigantische Rückkehr gewesen sein, oder?
Ja, es war eine sehr, sehr schöne, glückliche Produktion. Ich meine, man muss ja dann auch Glück haben, in der richtigen Truppe dabei zu sein. Ja. Und man muss sagen, das Publikum hat am Schluss, haben sie sich um die Karten gerissen.
Ja. Ja,
so, das ist wirklich.
Also ich meine, selbst die Kritiken, also es war wirklich nicht einer, es war wirklich allgemeine Begeisterung.
Also schöner kann es gar nicht sein, so zurückzukommen. Und die Stimme hat auch mitgemacht, also auch die Gesangsstimme, nicht nur die Sprechstimme, die ich da auch sehr im Einsatz hatte. Man kann es jetzt sogar auf Arte in der Mediathek eigentlich ab.
Also, liebe Leute, das gucken wir uns alle jetzt an. Das ist die Hausaufgabe bis zum nächsten Podcast, genau. Aber da sind wir schon mitten im Thema, Herr Krenzle. Wir aus der Klassik, wir aus der Oper, wir aus der Musik schauen uns fast jeden Abend irgendwelche Dramen an, wo es um existenzielle Liebe geht, wo es um Hass geht und wo es natürlich auch um Leben und Tod geht. Wir denken ja eigentlich, dass wir die Experten in dieser Sache sind. Und dann kommen diese Einschläge, diese vollkommen unverhofften Einschläge auf die eigene Gesundheit. Hilft einem da eigentlich all die Auseinandersetzung, die man in der Kultur mit dem Thema gehabt hat?
Puh, das ist jetzt eine sehr schwere Frage, würde ich sagen, weil eigentlich wird plötzlich das Thema Kultur in dem Moment, wenn es ums nackte Überleben geht, spielt das plötzlich gar nicht die Rolle, sondern man ist so anpassungsfähig, dass man sich sofort auf die Gegebenheiten, die einem jetzt nur noch zur Verfügung stehen oder die Möglichkeiten zurückzieht und für mich dann auch in dem Moment, das kann ich ja jetzt schon von zweimal sagen, dass mir das zweimal passiert ist, man sich auf diese ganz existenziellen Werte zurückzieht und auf die Gedanken um die engste Familie, wie es denen geht, wie man überhaupt weiterkommt, was man noch planen soll zum Beispiel und was man Weil es ist ja jeweils bei jeder dieser Transplantationen ist schon auch die große Gefahr, das nicht zu überleben. Also insofern gibt es da, sagen wir mal, da hilft einem die Kultur, also vielleicht hilft mir der freie Geist dazu, den ich vielleicht in der Kultur brauche und dadurch auch vielleicht anders auf diese persönlichen Schicks auf mein persönliches Schicksal schauen konnte. Vielleicht das schon.
Und wenn man es umdreht und sagt, diese persönlichen Schicksale verändern sie den Umgang mit Kultur? Also, das hatten wir, haben Sie ja schon gesagt, vor 10 Jahren. Davor hatten wir uns noch in Bayreuth getroffen und das war diese ganze, da hatten Sie das ja schon mal. Und mir scheint es so, dass es dann schon ein bisschen anderer Kränzle war, oder? Also schon ein sehr bewusst singender, ein sehr bewusst sich aussuchender, was mache ich überhaupt, was tue ich nicht, oder?
Ja, also das verändert sich sicher, weil allein auch schon nach der ersten Transplantation ergibt sich die neue Frage, die sich vorher nie für mich gestellt hat. Was kann ich meinem Körper zumuten? Also wie, sagen wir mal, unbändig kann ich in einer gewissen Lage spielen oder mich verausgaben und dann noch singen, dass man sozusagen bewusster alles, die mit seinen Kräften haushalten lernt, was allerdings auch einen Vorteil haben kann, dass man sich perfektioniert, dass man also dadurch die Dinge sicherer einsetzt als vorher und nicht einfach nur verpulvert. Also dazu hat es sicher geführt, dass ich irgendwie klüger geworden bin vielleicht, ja.
Und auch dieses merkwürdige Wort, aber vielleicht doch gar nicht so doofe Wort von Lebensweisheit, dass man auch anders auf die Themen guckt, mit denen man ja eigentlich immer umgeht. Also nochmal, es gibt keine Oper, wo nicht das Sterben auch ein Thema ist, ja. Guckt man dann da anders hin?
Das vielleicht schon, aber ich würde dann trotzdem das jeweils wenn ich dann in einem Sujet einer Oper oder einer Aufführung oder auch oder Liedern bin, dann schaue ich schon doch eher speziell auf die Verhältnisse, die wir gerade in diesem Stück sind und beziehe das nicht immer auf mich zurück. Ich glaube, das wäre auch zu belastend. Ja. Also da schwingt vielleicht was mit, da haben Sie sicher recht, aber ich versuche da nicht ständig Brücken zu mir zu bauen.
Aber als wir vor einiger Zeit Kontakt haben, und Sie gesagt haben, Mensch, Herr Brüggemann, da ist schon wieder was, aber ich würde gerne mal die Winterreise aufnehmen, bevor ich jetzt die nächste Stammzellentransplantation habe. Das ist ja ein Wunsch, den macht man nicht einfach so. Ich meine, die Winterreise, es gibt, glaube ich, kein Stück, was besetzter ist über das Leben, das Sterben, die Frage nach dem Sinn, zu fragen, als dieses Stück. Das ist doch eine bewusste Entscheidung gewesen, oder? Ich habe jetzt noch einen Schuss und das ist das.
Genau, die ist ja sozusagen als Vermächtnis gedacht. Also
Ja.
einerseits, entweder wenn ich es ganz schwarz gesehen nicht überlebt hätte, wäre es das Letzte, was ich gesungen hätte. Wenn ich es überlebt hätte, aber nicht mehr hätte singen können, wäre es auch das Letzte, was ich gesungen hätte. Und es war aber so, dass ich im Sommer davor, also direkt davor, einfach mich lange wieder mit der Winterreise beschäftigt hatte, weil wir da in einem Festival in der Schubertiade in Spanien eingeladen waren. Und damals hatten wir beide, der Pianist Tilco Dumno und ich, das Gefühl, jetzt haben wir so viele Jahre mit diesem Zyklus verbracht und sind eigentlich auf doch wieder neue Ideen gekommen und weiter durchgedrungen sozusagen in diese Materie. Jetzt wäre der Punkt, wir müssten es eigentlich mal aufnehmen. Und dann haben wir es natürlich nicht konkret gemacht. Als dann aber meine Diagnose kam, dass jetzt diese Leukämie diagnostiziert wurde, da war dann für mich so, jetzt muss ich das noch vor es zu spät ist, wirklich realisiert und habe ganz schnell versucht, ein Studio zu mieten und alles Tonmeister zu finden und so. Das war
Wahnsinn.
dann wirklich in wenigen Wochen und ganz knapp vor Schluss
Aber das sind
sozusagen.
ja auch diese existenziellen Fragen, die man sich normalerweise nicht stellt, ne? Also welches Stück ist denn da? Und jetzt, bevor wir gleich auf Ihre Aufnahme kommen, noch einmal, also wissen wir alle, die Winterreise fängt an mit fremd bin ich ausgezogen, fremd ziehe ich wieder ein. Ist das etwas, auch so ein Leitspruch? Ist Ihnen die Welt fremd gewesen damals und mussten Sie sie neu kennenlernen wieder?
Nein, also da würde ich mich nicht dahinstellen. Nein, ich bin mit der Welt versöhnt und auch in ihr aufgehoben und auch mit vielen Menschen sehr glücklich verbunden. Also ich würde Würde sogar, ich habe mir vorgestern überlegt, ich bin trotzdem ein glücklicher Mensch, trotz dieser Schicksalsschläge. Ja, ich würde mich als glücklich bezeichnen, dass ich ein glückliches Leben führe. Obwohl es jetzt vielleicht gerade paradox klingt, gell? Jemand, der zweimal knapp vor dem Sensenmann war, dass der sowas sagt. Aber ich würde es trotzdem sagen. Und vielleicht habe ich ja auch diesmal wieder Glück gehabt, wenn ich die anderen Patienten sehe, die Ähnliches mit durchmachen und wie die jetzt im Moment aussehen. Da habe ich auch wieder ganz großes Glück gehabt und vielleicht aber auch diesen unbändigen Willen, dass es weitergehen soll. Und die Winterreise ist, ja, das ist, aber dass ich der Welt fremd geworden bin, das kann ich nicht sagen.
Über Krankheit und so können wir gleich nochmal reden. Jetzt lassen Sie mal über die Winterreise reden, weil ich glaube,
Ja.
das ist ja wirklich ein Kosmos. Ich muss gestehen, das erste Mal, diese CD lag dann irgendwann in meinem Briefkasten und dann habe ich sie lange nicht angehört, weil ich gedacht habe, ich brauche Ruhe. Und dann habe ich etwas gemacht, was man eigentlich mit Liedern überhaupt nicht machen soll. Dann habe ich sie nämlich im Auto angehört, das erste Mal. Ja, und habe gesagt, okay, aber da hat es mich schon so umgehauen und dann bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich mir nochmal in Ruhe aufgelegt und ich glaube, ich habe sie inzwischen 10 oder 15 Mal angehört,
Oh,
weil,
Mensch.
ja, nein, ja,
Ja.
meine ich jetzt ganz im Ernst, weil sie mich so irritiert hat, weil sie mich hin und her geworfen hat, weil sie so unglaublich unterschiedlich in den einzelnen Liedern ist. Also es ist keine schöne Winterreise, kann man mal sagen. Ich glaube, da würden Sie dazu stimmen, oder? Es ist keine runde Winterreise.
Also
Es
soll nicht gefällig sein, ja,
ist
genau,
keine
ja.
gefällige Winterreise, sondern es ist wirklich zum Teil archaisch, zum Teil bewusst an der Grenze gesungen. Und alles klingt immer nach Ausloten bis über die Grenzen fast hinaus, aber immer dann noch balancierend. Ist das etwas, ja, würden Sie jetzt sagen, wenn Sie das anhören, das ist die Summe Ihrer Erfahrung, die Sie da widerspiegeln können?
Ja, vielleicht schon. Also, dass durch diese lange Beschäftigung mit dem Zyklus ich immer mehr zu diesen verschiedenen Farben gekommen bin oder auch den Mut hatte überhaupt. Das ist ja auch eine Entwicklung eines Sängers, dass man dann sagt, gut, und trotzdem wollte ich, also das will ich schon, in der Balance bleiben, dass es nicht überzieht.
Nein, nein,
Ja,
nein,
also
nein, überhaupt nicht. Genau, ja.
dass es immer noch in einem, ja, ich sehe ja sogar Schubert oder zumindest die musikalische Konstruktion der Lieder fast noch in der, also aus der Klassik kommend. Und ich wollte auf keinen Fall so einen falschen Romantizismus da rein haben mit ganz viel Verzögerungen und so, sagen wir mal, dass das so blumig wird, ja, sondern
Überhaupt
dass es
nicht.
wirklich direkt die Ansprache ist, also eine Unmittelbarkeit. Das war mir wichtig,
Ja,
ja.
es gibt
Und
ja
die
eine
ist
tiefe
vielleicht,
Spannung, ne? Es gibt sozusagen die
ja.
Oberfläche des Klanges und das, was Sie jetzt beschreiben. Und es gibt aber sozusagen eine, und das finde ich so bemerkenswert an dieser Aufnahme, in der Tiefe nochmal eine ganz andere Spannung und eine ganz andere Wahrheit irgendwie, der Musik. Verstehen Sie, was ich sagen will?
Ja, aber die können Sie vielleicht, dass ich die für mich selbst höre, das ist jetzt das Kompliment, das Sie mir geben, sozusagen. Das ist ja toll, wenn man das hören
Naja.
kann, ja. Aber das ist jetzt nicht was ich bewusst aufbauen kann. Das ist vielleicht über die Erfahrung und über mein langes Sängerleben so entstanden dann, ja.
Sie schreiben das im Booklet über den Lindenbaum, glaube ich, dass er schon im Studium, glaube ich, Sie
Ja.
begleitet hat und dass das so ein Stück war, wo Ihr Lehrer oder Ihre Lehrer gesagt haben, nochmal und
Ja.
nochmal, daran kannst du eigentlich das Panoptikum des Gesanges lernen.
Es
Erzählen Sie
bleibt immer
mal,
noch schwer. Es
wie,
bleibt immer noch schwer.
wie hat
Ja.
dieses ein Lied wie dieses Sie begleitet?
Ja, also das war wirklich am Anfang fast eher als Gesangsübung gedacht, ja, von meinem Lehrer, weil es natürlich hatte einerseits dieses Volksliedhafte und dann hat es aber auch doch Tonspannungen, auch nach oben, die man dann bewältigen muss und so. Und dass es natürlich dann irgendwann zu einem inhaltlichen Lied wurde, das wurde dann vielleicht erst in der nächsten Stufe, ja, dass ich dann ja, ich habe versucht, zum Beispiel, dass das so eine Insel, deswegen habe ich es auch in einer hohen Tonart gewählt, so eine Insel, ich glaube E-Dur ist es, ich weiß aber jetzt gar nicht, aber dass es so eine Insel des vermeintlichen Glücks nochmal ist, ja, in dieser ganzen in dieser ganzen düsteren Fahrt, dass man sich erinnert, dass es auch mal ein schönes Leben oder schöne Momente im Leben gab. Und deswegen ist es schon ein ganz zentrales Stück, das natürlich danach wird es ja wieder ganz durch die Wasserflut und so ganz ins Dunkle
Ja,
getaucht.
genau. Es ist wirklich so, sie spielen da auch mit diesem Licht- und Schatten-Sachen. Und ich glaube, das ist ganz interessant, wenn man sich unterschiedliche Aufnahmen, gerade von Schubert-Liedern, egal welcher Zyklus das jetzt ist, anhört. Da gibt es ja auch sowas wie Moden, ne? Also wir alle haben natürlich Fischer-Dieskau im Kopf.
Ja, ne? Dieses wirklich, und dann natürlich viele Schüler von ihm, die alle da so ein bisschen in die Richtung gehen, ja.
Genau, dann haben wir viele jüngere Sänger, die es heute singen, die es mit bewusster, ja, wie soll ich sagen, Selbstverständlichkeit und Undramatik singen, ja, also möglichst beiläufig. Ja. Und bei Ihnen, und das ist wirklich so, wenn man eine Erwartung an die Winterreise hat, glaube ich, wird man bei dieser Aufnahme unglaublich enttäuscht, weil Sie spielen mit Erwartung, beziehungsweise es hört sich so an, als hätten, oder andersrum, das Komplexe kann ja so einfach sein, das Einfache so komplex. Es hört sich durchdrungen an und trotzdem selbstverständlich. Ich glaube, das ist auch das Missverständnis, wo Sie mich falsch verstanden haben.
Ja.
Also ich glaube nicht, es ist aufgesetzt und auf Spannung gesungen, sondern es klingt durchdrungen und dann trotzdem nicht verkopft. Verstehen Sie, was ich
das wollte ich, Natürliche. Also ich letztendlich denke ich, sind es eben Lieder. Also dieses Wort Kunstlied, da kann ja auch ganz schnell diesen Beigeschmack haben. Ja, man muss aber wahnsinnig intellektuell dafür sein. Mhm. Also auch als Zuhörer oder als Sänger. Und letztendlich sind es auch in der Liedform ja auch oft ganz einfach gehaltene, natürlich raffiniertest von Schubert, das ist klar. Aber dass es diese Natürlichkeit behält, das war mir doch sehr, sehr wichtig, ja.
Mhm. Und man hat ja immer diese Möglichkeiten zu gestalten und man muss sich dann für eine entscheiden. Gibt es denn so etwas wie eine definitive für den einzelnen Sängern Winterreise oder würden Sie heute schon wieder sagen, eigentlich muss ich nächste Woche dann nochmal aufnehmen?
Nein, das nicht. Aber ich glaube, sie würde auch jedes Mal anders werden, wenn ich jetzt ein Konzert habe und das kann ich allein von dem Konzert, was ich im Sommer hatte und jetzt wieder die Aufnahmesituation, dass es immer ganz anders wird dann trotzdem durch die verschiedenen Einflüsse. Also ob es live ist, ob man dann Zeit hat, das Sachen zu wiederholen wie bei einer Aufnahme. Ich würde an vielen Punkten jetzt erstmal festhalten, dass ich sage, dieses Grelle, also dass man die Tonarten sehr extrem auswählt manchmal, also sehr hohe Lage oder sehr tiefe Lage, das würde ich beibehalten, weil ich dann denke, da kann man eben farbig modellieren, die ganze Winterreise. Und die ist, ja, diese Idee, an der Idee würde ich zum Beispiel auf jeden Fall festhalten. Dann verändert sich so ein Stück immer mit dem Sänger auch.
Klar,
also ich glaube, wenn ich dann selber ermattet bin, klingt sie dann wieder anders, als wenn ich gerade zu großem Tatenkram fähig bin.
Ja. Wenn Sie diesen Bogen jetzt so ziehen und das sich nochmal so Revue passieren lassen von Gute Nacht, also dem ersten Lied, bis zum Leiermann, dem letzten Lied, der da steht und dessen Musik eigentlich niemanden interessiert und der da so vor sich hin leiert, wie würden Sie den Bogen beschreiben, den Schubert da beschreibt? Ist das der Lebensbogen? Ist es ein wirklich melancholisches, ist ein melancholischer Zyklus? Oder Sie haben eben schon gesagt, Sie bauen auch Farbinseln ein und Lichtinseln ein.
Ja, ich würde,
worum also geht's vor allem in der Winterreise für Sie
vermeiden inzwischen wollen, dass es was Selbstmitleidiges hat. Also dass man denkt, ich armer, und natürlich sind die Texte manchmal von dem Müller verleiten einen dazu, ja, dass man so in so ein Selbstmitleid, und es gibt auch durchaus Aufnahmen, die das dann so in den Vordergrund stellen, dieses Leid immer. Aber ich glaube, das Leid einer Person oder die Tragik dieses Wandernden, die kommt viel größer raus, wenn man sie eben nicht nochmal doppelt sozusagen unterstreicht, sondern indem man die Situation, denen er ausgesetzt ist, einfach ganz klar formuliert und klar empfindet. Ich glaube, das ist sowieso bei aller Musik vielleicht so, dass wenn ich als Sänger in dem Moment sein kann, dessen, was ich gerade sage oder singe, dann habe ich den wirklichen wahren Ausdruck gefunden. Mhm. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich es mache oder wie es die Leute gut finden würden oder wie ich es eigentlich am schönsten finde, bin ich schon vom Gedanken weg. Mhm. Ich müsste eigentlich nur das erzählen wollen, was ich gerade auch, dann ist es immer das Richtigste. Dann überträgt sich genau das, was Sie vielleicht sagen, diese Natürlichkeit oder die Unmittelbarkeit. Mhm. Und dieser Weg ist ein, ja, durchaus mit lichten Momenten, aber natürlich ein tragischer Weg eines Einsamen, der aber eine Vorgeschichte hatte, die zumindest noch soziale Kontakte versprach und die aber ja in größter Trostlosigkeit und Einsamkeit endet, wobei eben auch das so toll ist, dieses letzte Lied ist ja nicht ein Endpunkt, dass man sagt, und dann stirbt er. Nein. Oder so. Das ist ja noch viel grausamer, wie vielleicht beim Fliegenden Holländer. Ja,
oder als bei der Schönen Müllerin, wo es klar ist, dass er schon umarmt wird. Ja?
Also. Dass die nächsten 7 Jahre vielleicht wiederkommen, wo er weiter wandern muss. Ja.
Aber wenn man da jetzt nochmal auf die Frage kommt, was macht das eigene Leben mit seinem Blick auf die Kunst? Da die Antwort nochmal, also wenn Sie sagen, ja, ich wollte auch kein Mitleid, ich will das nicht in Mitleid tauchen, galt das auch für Ihre Situation zur Zeit der Aufnahme? Weil das würde ja jeder verstehen. Also diese, Sie müssen sich ja schon vor 10 Jahren und wahrscheinlich nochmal doppelt so viel jetzt, wo es nochmal wiedergekommen ist, mit diesem Thema auseinandersetzen. Was ist denn, wenn ich Abschied nehmen muss? Was ist denn, wenn ich dieser Welt abhanden
Also ich glaube, Mitleid wäre das, was ich nicht suche. Ja. Ich suche vielleicht, also auch jetzt zum Beispiel, wenn ich ins Sängerleben zurückkomme, dann möchte ich auf keinen Fall beurteilt werden nach jemandem, der, ach dafür, dass er das alles mitgemacht hat, ist es ja schön, dass er nochmal da ist, sondern da will ich wirklich, und das ist jetzt mir Gott sei Dank auch in Salzburg gelungen, dass manche Menschen, die das nicht wussten, dass ich überhaupt eine Erkrankung habe, es auch nicht bemerkt
haben. Ich finde, Sie gehen da super mit um, also auch im Buch, es geht nur um Schubert, und es gibt einen kleinen Satz irgendwo nochmal und fertig aus, die Maus, Nichtsdestotrotz haben Sie dieses Leben ja gelebt und hatten auch diese existenziellen Fragen, die wir uns alle ja natürlich auch irgendwie stellen, aber nicht tatsächlich im Angesicht des Todes,
Also was mir auch, mir geht es auch darum, vielleicht eine Hilfe sein zu können für Menschen. Und da gibt es ja inzwischen ganz viele in unserer Gesellschaft, die an schweren Krankheiten leiden. Also das heißt die ganzen Krebserkrankungen, zu denen ja Leukämie letztendlich auch gehört. Und die, die dann manchmal schon denken, ich habe sowas und jetzt ist mein Leben vorbei. Ja. Mhm. Sondern dass man genau eben, indem ich es öffentlich gemacht habe, auch sagen kann, man kann wieder dabei sein, man kann das schaffen und man kann auch anderen sogar Beispiel sein. Also aus dem Chor kam jetzt ein Sänger auf mich zu und war so dankbar, dass ich das auch im Lebenslauf erwähnt hatte, weil er sich eben daran hochgezogen hat, dass das, also dass solche Dinge möglich sind, dass man nicht verschwindet, indem man schwach und krank ist, sondern auch wieder zurückkommen kann.
Heißt das auch, dass Sie in der Zeit gar nicht zugelassen haben, sich diese Fragen nach dem Ende zu stellen? Oder stellt man sich die sowieso?
Die stellt man sich sowieso und man, also die, man komischerweise auch beim ersten wie beim zweiten Mal wurde ich ganz ruhig dabei, also nicht aufgeregt oder zittrig davor, dass es zu Ende sein könnte. Im zweiten Fall, jetzt war es natürlich, also beim ersten Mal kannte ich meine jetzige Frau gerade ein Jahr. Das war auch ganz tragisch natürlich. Man kennt sich ganz kurz und dann kommt so ein Einschnitt. In diesem Fall war es jetzt sogar noch, dass wir einen 3-jährigen Sohn haben. Ja. Und das war natürlich eine ganz große Motivation auch zu sagen, ich muss das irgendwie nochmal umwenden, das Blatt. Ja. Es gab natürlich die andere Möglichkeit meiner Behandlung, wäre eine rein Palliative nochmal gewesen, dass man so 2 bis 5 Jahre nochmal rauszögert. Aber das war, sagen wir mal, erstens mal wäre das Singen auch nicht mehr dabei gewesen. Aber Singen ist in dem Moment wirklich auch auf Rang 2 oder 3.
Ja, klar.
Und dass man aber nochmal die Chance hat, durch die Leukämie ganz loszuwerden mit dieser Stammzelltransplantation, was ja jetzt so aussieht, dass ich sogar wirklich geschafft habe, dieses volle Risiko wollte ich dann doch unbedingt nochmal gehen. Und da natürlich gibt es diese Fragen nach dem Tod und dass es alles zu Ende ist. Und glaube ich, mindestens so schlimm ist es für die engsten Angehörigen. Also wenn ich jetzt natürlich an meine Frau denke oder so, das dann durchzumachen. Was ist denn und wie ist es? Und die Angst für den anderen.
Klar, auch dieses Bleiben wollen für die anderen, das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Ich glaube, das ist ja auch eigentlich dann was Schönes. Ne? Da ist nämlich eben nicht die Einsamkeit, die wir in der Winterreise hören, sondern da ist ja der Wert des Lebens da.
Genau. Den sehen, also insofern bin ich, sagen wir, biografisch nicht dieser Wanderer. Ja. Da bin ich sozial sehr schön vernetzt, aufgehoben und wie ich vorher auch sagte, ein glücklicher Mensch.
Wenn wir drüber reden, lassen Sie uns noch eben einmal diese kleine Werbeeinschaltung machen. Stammzellentransplantation haben Sie eben schon gesagt. Theoretisch kann da jeder mitmachen, richtig? Also man muss sich einfach nur mal Blut abnehmen lassen, gucken, was hast du da
also
eigentlich?
Unter 55 muss man sagen, unter 55. Und dann muss man sogar nicht mal Blut abnehmen lassen, sondern nur ein Wattestäbchen, glaube ich, in den Speichel abgeben. Und dann wird man registriert, allein schon über das Wattestäbchen. Und sollte es dazu kommen, dass man dann aufgefordert wird, weil man passt, also für einen unbekannten anderen, dem das Leben retten kann, dann ist es heutzutage eigentlich nur noch mehr oder weniger eine größere Blutspende, die man macht. Also man stochert nicht hinten im Knochenmark rum und dem Spender, die Leiden des Spenders sind sehr, sehr in Grenzen gehalten. Ja. Jetzt. Also wirklich nur eine große Blutspende und damit kann man wirklich ein ganzes Leben retten. Also
es ist relativ leicht, man muss sich da nur registrieren, man muss da hingehen einmal und dann kann jemand anrufen.
Oder man kann sich, glaube ich, auch zuschicken lassen, einfach Knochenmarkspende und dann schicken die einem das Röhrchen zu, man schickt es wieder zurück und wird vielleicht irgendwann im Leben angerufen. Ja.
Also, und da sollte man unbedingt auf jeden Fall dabei sein. Sie, weil das habe ich gelesen im Merkur-Interview, glaube ich, tatsächlich ist es so, Sie haben eine Ahnung, dass Ihr Spender kommt irgendwie, glaube ich, aus Dresden oder sowas, habe ich gelesen, wenn ich nicht falsch bin. Aber Sie dürfen aber nicht wissen, Sie dürfen eigentlich nicht wissen, wer das ist. Ne? Also das
Nach 10 Jahren.
Zwei Jahre.
2 Jahre, wenn beide Seiten das dann wollen, können sie sich kennenlernen. Das soll ein bisschen verhindern, dass wenn natürlich das schief läuft, was natürlich auch öfter passiert, dass da nicht irgendwelche Ansprüche gegenseitig von den Familien vielleicht auch noch oder so. Das ist schon richtig so.
Ja, klar. Dann vielleicht will man auch nur einfach helfen und dann ganz in Ruhe. Dann. Das kann ja auch sein.
Wir haben uns aber schon mal geschrieben jetzt, anonym sozusagen. Ja. Das wird dann über die Kliniken gemacht. Und er hat auch ganz reizend zurückgeschrieben und ist auch glücklich sozusagen jemandem geholfen zu haben.
Toll.
Und vielleicht ist das ja in 2 Jahren dann soweit oder 1,5 inzwischen.
Ja, vielleicht ist es für alle euch da draußen ein Ansporn, einfach auch sich das Wattestäbchen zu bestellen und da mal einfach mitzumachen.
Wirklich,
also man braucht viele Wattestäbchen, um den einen richtigen zu finden. Das ist, glaube ich, so, worum es geht. Ne? Genau.
Ganz wichtig, genau. Das ist mit der heutigen Computertechnik und KI wird es natürlich immer noch raffinierter, dass man immer noch den besseren Spender finden kann.
Herr Krenze, jetzt müssen wir noch einmal über die Musik reden. Sie haben es schon gesagt, beim ersten Mal, beim zweiten Mal, man hat immer Angst, was passiert mit seiner Stimme. Und Sie sind jetzt ja auch kein 30-jähriger Jungbariton mehr. Ja? Und das finde ich zum Beispiel in dieser dieser Winterreise auch so toll, dass man durchaus auch teilweise, und Sie machen es sich ja sozusagen auch schwer durch die Tonarten, die Sie da wählen, haben Sie ja eben schon gesagt, hört, dass es keine unbedingt junge Stimme mehr ist, aber dass diese älter werdende Stimme ganz andere Qualitäten hat, die eine junge Stimme nicht hat. Ist das so, dass Sie als älter werdender Sänger sagen, meine Stimme wird auch reifer, man verliert etwas, aber man gewinnt auch wieder etwas dazu?
So würde ich das sagen, ja. Also das ist sicher richtig. Allein die Veränderung, wenn ich jetzt in meine ganz ersten Anfänge zurückblicke, da war ich ein ganz, ganz hoher Bariton, der also mit der Tiefe sehr nicht viel vorhatte. Ja.
Die kommt von alleine dann, ne?
Ja. Und und dann so Barbier von Sevilla war dann meine Leib- und Magennummer. Ja. Und jetzt bin ich fast so, und ich werde auch von manchen dann auch schon als Bassbariton oder so bezeichnet, weil ich eben unten doch fast eine Quint dazugewonnen habe oder so.
Ja.
Und dass ich damit also auch mit einem anderen Farbregister nochmal unten spielen kann, was früher nicht war. Natürlich fällt einem vielleicht dann der Barbier nicht mehr ganz so leicht. aber das ist ja klar, eine Stimme verändert sich.
Klar.
Und ich freue mich aber immer noch, dass ich eben Mozart singen kann, dass ich also die Stimme schlank führen kann. Und auch beim Schubert denke ich, dass es jetzt nicht ausgefranst klingt, sondern immer noch in der stimmlichen Fassung.
Ja. Und hören Sie selbst auch, dass dieses Wissen sich auch in die Stimme einschleicht, dass man unterbewusst schon aus all dem, was man getan hat, lernt und dass die Stimme sozusagen eine eigene Intelligenz gewinnt?
Ja, würde ich auch sagen. Ja. Also ich glaube, dass ich die, sagen wir mal, auch wenn ich früher vielleicht noch mehr stimmliche oder physische Mittel dazu gehabt hätte, die Winterreise sicher jetzt besser singe als vor 20 Jahren. So. Also rein, so würde ich sagen, ja.
Ich würde das auch sagen, deshalb sage ich euch allen da draußen, man kann die auch anhören. Ja? Also wir müssen erst in die Arte Mediathek, haben wir schon gelernt, Said noch schnell angucken,
das, genau,
ist mit Sicherheit, ja, das ist mit Sicherheit nicht mehr so lange da. Und dann,
ich glaube, bis November, glaube
genau,
ich noch.
Habt ihr noch ein bisschen Zeit, okay. Und dann unbedingt die Winterreise und dann das Stäbchen. Und wenn das diese halbe Stunde gebracht hat, dann haben wir schon viel geschafft, würde ich sagen, oder?
Ja, vielen Dank. Ja,
Herr Krenzle, wir freuen uns sehr, dass Sie so gut wieder da sind, dass wir Sie wieder hören können und dass die Winterreise definitiv nicht Ihre letzte Aufnahme gewesen ist. Das ist das Allerschönste daran. Ja?
Dankeschön, ja. Vielen Dank für das Gespräch.
Der Bariton Johannes Martin Krenzle. Ja, und seine Winterreise, die könnt ihr natürlich hören. Ich verlinke sie euch in den Shownotes und im Text bei backstageclassical.com. Da gibt es natürlich auch tägliche Nachrichten aus der Welt der klassischen Musik. Am besten abonniert ihr auch unseren Newsletter, abonniert natürlich auch den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Ich sage für jetzt, haltet die Ohren steif, bis demnächst.